Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Miriam C. und mit zwei Romanen, die auf ganz unterschiedliche Weise mit der Wirklichkeit umgehen. Markus Orts lässt in einem fiktiv-philosophischen Gedankenspiel zwei Verstorbene wieder auferstehen. John von Düffel dagegen findet seinen Erzählanlass nicht in der Metaphysik, sondern in seiner, in unserer Gegenwart. Im vergangenen Jahr wurde das Wort Klimahysterie zum Unwort des Jahres gekürt. Daraufhin hagelte es Proteste. Das Thema scheint die Gemüter zu erhitzen. So erleben es auch die Figuren in John von Düffels neuem Roman »Der brennende See«. Der 1966 geborene Autor beschäftigt sich darin mit den Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesellschaft. Das fügt sich bestens, denn in seinem bisherigen Werk weist sich von Düffel als Fachmann für Familienfragen aus. Sein Roman Hauveland von 2004 etwa beobachtet die unterschiedlichen Generationen einer Familie wie Gesteinsschichten. In seinem aktuellen Roman fragt der Autor nach dem politischen und privaten Erbe, das den Jungen hinterlassen wird, und Shirin Sochitrawalla hat ihn gelesen.
Der brennende See. Spontan mag man an Sonnenuntergänge, Rosamunde Pilcher und hochkochende Emotionen denken. Nichts liegt John von Düffel und seinem neuen Roman ferner. Der brennende See entpuppt sich darin als Horrorszenario einer von Umweltverschmutzung und Klimawandel bedrohten Welt. Den titelgebenden See gibt es tatsächlich. Im indischen Bangalore. Das größte Gewässer der Stadt sei so verschmutzt, dass die Chemikalien und Abfälle darin immer wieder Feuer fingen, heißt es in einer dem Roman als Motto vorangestellten Zeitungsmeldung. Ein Roman zur Klimakrise? Das wirkt aktualitätsheischend. Der See als Schauplatz fügt sich indes bestens in das Werk von John von Düffel, der sich dem Element Wasser persönlich sehr verbunden fühlt. Er ist ein passionierter Schwimmer und begegnete dieser Leidenschaft vom Beginn an auch literarisch. Angefangen bei seinem Debütroman erzählt er nämlich immer wieder von Menschen, die auf die eine oder andere Weise zum Wasser zurückkehren. In seinem neuen Roman ist nicht nur der See von Bedeutung, sondern auch das Wetter. So überschreibt von Düffel jedes Kapitel mit einer Vorhersage. Das erste Kapitel beginnt wie folgt.
Bei einer Durchschnittstemperatur von 18 Grad Celsius klettert das Thermometer auf Tageshöchstwerte von bis zu 25 Grad. Nachts Abkühlung auf 8 Grad bei klarem, wolkenlosem Himmel. Tagsüber viel Sonne, gelegentlicher Durchzug leichter Wolkenfelder. Regenwahrscheinlichkeit unter 10%. Drei-Tagesprognose vom 21. bis 24. April.
Um welches Jahr es sich handelt, wird nicht gesagt. In jedem Fall ist es ein außergewöhnlich heißer April, wie wir ihn in der Vergangenheit schon erlebt haben und in der Zukunft wohl häufiger erleben werden. Doch der Klimawandel schiebt sich in diesem Roman, dessen Handlung sich an nur 4 Tagen abspielt, erst langsam ins Bewusstsein. Zuerst geht es um Privates. Nach dem Tod ihres Vaters sucht Hannah, eine Frau um die 40, ihre alte Heimat auf, um dort letzte Dinge zu klären. Ihr Vater war Schriftsteller und obsessiver Schwimmer. Er ist seiner Tochter zeitlebens eher fremd geblieben, auch wenn sie seine Vorliebe für leichtes Gepäck und das Schwimmen teilt. Mit seinem Tod verstärken sich ihre Fremdheitsgefühle. In seiner Wohnung findet sie nämlich das Foto einer jungen Frau, die sich später als junges Mädchen entpuppt. Sie heißt Julia und ist obendrein die Tochter von Hannas früherer besten Freundin. Das ist mindestens ein Zufall zu viel, wie die ganze Konstruktion ohnehin seltsam, unelegant wirkt. Immer wieder versucht John von Düffel, Spannung aufzubauen, indem er Dinge verunklart, bloß um sie später geradezu läppisch aufzulösen. Die 16 Jahre alte Julia ist Klimaaktivistin und hatte sich mit Hannas Vater angefreundet. Die längste Zeit des Romans steht die Frage im Raum, ob es sich bei dem Mädchen womöglich um eine Halbschwester von Hannah handeln könnte. Eine Frage, die, so hat man zumindest den Eindruck, den Autor so wenig interessiert, dass er das später eher nebenbei beantwortet. Was ihn wirklich zu interessieren und umzutreiben scheint, sind die Proteste der Schüler und Schülerinnen. Als Sprachrohr des Klimaaktivismus nutzt er Julia, die als Figur womöglich deswegen so blass bleibt, weil sie weniger spricht, als Floskeln ausstößt. So sagt sie etwa zu Hannah:
Die letzte Chance, etwas zu verändern, ist jetzt. Deswegen diskutieren wir nicht länger, sondern fahren in die Braunkohlereviere und blockieren die Zufahrten der Kohlekraftwerke. Wir werden so lange stören, so hohe Kosten verursachen, bis sich das Geschäft nicht mehr lohnt. Und das gilt für alle Deals zu Lasten der Zukunft. Wir werden dem nicht tatenlos zuschauen, sondern die Baugruben unter Wasser setzen und alle Tiefgaragen fluten.
Während einen diese aktionistischen Parolen eher kalt lassen, gelingt von Düffel mit einer geschilderten Protestaktion ein beeindruckendes Sinnbild des drohenden Klimawandels. Aufgespießte tote Fische aus dem See türmen sich zu einer apokalyptischen Installation. Doch die Fähigkeit, ergreifende Bilder und Szenen zu entwerfen, verlässt von Düffel, wenn er sich seinen Protagonisten zuwendet. Die Hauptfigur Hannah wirkt in ihrer raubeinigen Art so ausgedacht wie ihre Beziehungen. Die beiden erwachsenen Frauen, Hannah und ihre alte Schulfreundin, würden, das muss man leider so klar sagen, auch einem Unterhaltungsroman gut anstehen. Mit ihrem ausgestellten Hang zu viel Alkohol, sich sehr aufdrängenden Männern und flachen Dialogen. Wenn es ganz schlimm kommt, sprechen sie wie in einer Vorabendserie. Die einzig wirklich interessanten Figuren in diesem Roman sind Männer bzw. Jungen. Marvin, der kleine Bruder der Klimaaktivistin Julia, bildet das rätselhafte Zentrum des Buches. Von ihm heißt es, er sei mit dem zweiten Gesicht gesegnet, sehe also mehr als die anderen und könne Dinge geradezu vorhersehen. Die Erwachsenen bringt er regelmäßig aus dem Takt, indem er sie fragt, warum sie eigentlich so traurig seien. Doch eine originelle Figur ergibt noch keinen originellen Roman. Dabei ist es keine schlechte Idee, die persönliche Generationenfrage, die Hannah nach dem Tod ihres Vaters begleitet, mit der gesellschaftspolitischen Generationenfrage zu verschränken. Bloß gelingt es dem Roman nicht, klarzumachen, was er im Kern erzählen möchte. In einem Interview sagte John von Düffel, es gehe in dem Buch grundsätzlich um die Frage, was wir für eine Welt hinterließen, was für ein geistiges und gesellschaftliches Erbe. Diese Frage ist schon deshalb relevant, weil sie sich tagtäglich in vielen Familien stellt. Dort prallen derzeit Gegensätze aufeinander wie seit langem nicht mehr. Davon kann auch Julias Mutter ein Lied singen.
Vielleicht ist es normal, dass sich der Protest der Kinder irgendwann gegen die Eltern richtet, auch wenn sie am selben Strang ziehen. Vielleicht interessiert sich jede jüngere Generation zu jeder Zeit mehr für die Unterschiede als für die Gemeinsamkeiten, schon allein um sich abzunabeln. Aber Julia ist immer extremer geworden, immer fanatischer. Nicht nur im Hinblick auf Ernährung oder Kleidung, sondern auch in der Art, wie sie uns angefeindet hat, unsere Art zu leben.
Doch auch ein relevantes Thema ergibt noch keinen relevanten Roman. In diesem Fall scheint es geradezu die Botschaft zu sein, die dem Gelingen im Wege steht. Denn all das, was von Düffel seinen Figuren über den Klimawandel und den dringenden Handlungsbedarf in den Mund legt, ist zwar richtig und wichtig, berührt einem beim Lesen aber nur am Rande. Viel fähiger erweist sich der Roman, wenn er Familienangelegenheiten auslotet. Das überrascht nicht, hat sich von Düffel doch gerade als Erzähler von Familiengeschichten einen Namen gemacht. Auch diesmal liefert er die tiefsten Einsichten, wenn er vom Tod des Vaters und seinen Auswirkungen auf seine Tochter erzählt. Berührende Sequenzen, in denen der Bruch zwischen den Generationen erfahrbar wird. Richtig retten können sie den Roman allerdings nicht.
Shirin Sochitravala über John von Düffel, Der brennende See, 318 Seiten, sind erschienen im Dumont Verlag Köln. Und damit vom Familiendrama zum Zwiegespräch. Der neue Roman des 1969 geborenen Markus Orts folgt der Tradition des sokratischen Dialogs. Zum Picknick im Dunkeln treffen sich Stan Laurel und Thomas von Aquin. Stan Laurel war Teil des berühmten englischen Komikerpaars Stan und Ollie, hierzulande bekannt als Dick und Doof. Und der heilige Thomas von Aquin war Scholastiker-Philosoph, lebte im 13. Jahrhundert. Ob der auch einen Sinn für Humor hatte, ist nicht überliefert, aber Markus Orts hat darüber nachgedacht. Und Tanja Lieske weiß, wie das gelungen ist.
Thomas von Aquin, der Theologe und Philosoph aus dem 12. Jahrhundert, und Stan Laurel, der Komiker aus dem 20. Jahrhundert, treffen einander in einem dunklen Labyrinth. Sie wissen nicht, wo sie sind und auch nicht, warum sie hier sind. Der eine hat die übliche Melone auf dem Kopf und fürchtet nichts mehr, außer dass er gestorben sein könnte. Der andere trägt die Kukulle eines Dominikanermönchs. Für ihn ist die Aussicht auf das Jenseits ein erfreulicher Zustand.
Weil Gott die Güte ist, weil er nur die Güte sein kann. Er wird uns nicht fallen lassen am Ende der Tage. Er wird uns retten und zu sich führen in die Ewigkeit. Wahre, beständige Glückseligkeit kann daher nur liegen in Gott. Stanley schwieg.
Erzählt ist dieser Roman zunächst aus der Sicht von Stan Laurel. Ihm, der nicht nur ein einzigartiger Komiker war, sondern auch der kreative Kopf hinter dem Filmduo Stan and Ollie, gilt in jüngerer Zeit einige Aufmerksamkeit. Der irische Autor John Connolly hat Stan Laurel im letzten Jahr einen biografischen Roman gewidmet. Und es gibt mehr als eine Einzelbiografie, die es sich zum Ziel gesetzt hat, diese komplexe Künstlerpersönlichkeit zu ergründen. Introvertiert war der Mann, der mit bürgerlichem Namen Arthur Stanley Jefferson hieß, und er wollte doch zur Bühne. Er hatte eine schwierige Kindheit, führte 5 Ehen. Seine Nähe zu Charlie Chaplin, sein schier unglaubliches Gespür für Komik, seine Schreibwut und sein spätes Interesse an Philosophie. All diese Themen und Brüche bewegen sich im Maschinenraum von Markus Orts gründlich recherchiertem Roman. Allerdings trägt Orts weder hier noch bei dem Gegenpart Thomas von Aquin allzu dick auf. Stan Laurels komplexe Persönlichkeit blitzt in Halbsätzen und in Andeutungen auf, genauso das mittelalterliche Weltbild des Thomas von Aquin. Der begreift schnell, dass er einem Menschen aus der Zukunft begegnet sein muss. Doch einen Scholastiker bringt so schnell nichts aus der Ruhe.
Ein Mann kann unmöglich durch die Zeit reisen. Ich kann unmöglich mehr als 700 Jahre alt sein. Conclusio? Ich lebe nicht mehr. Conclusio? Schlussfolgerung. Aber wenn Sie nicht mehr leben, was denn dann? Dann, sagte Thomas, bin ich wohl tot. Tot? So hat es den Anschein.
Von Stan Laurel ist überliefert, dass er dem Tod skeptisch gegenüberstand. 1965 auf seinem Sterbebett in Santa Monica soll er seiner Pflegerin anvertraut haben, dass er lieber Skifahren würde. Eine Anekdote, die sich kein Biograf entgehen lässt, auch nicht Markus Orts.
Und die Schwester sagt, ja, sind Sie denn Skifahrer? Und ich sage, nein, aber ich würde trotzdem lieber Skifahren, als das hier zu tun, zu sterben.
Picknick im Dunkeln zitiert die Praxis des sokratischen Dialogs genauso wie die Kunst des absurden Theaters. Es gibt etliche Bezüge zu Beckets Zweiakter Warten auf Godot, der in vielen Inszenierungen wiederum die Melonenhüte von Stan und Olli einsetzt. Ein Verweisgewebe, das sich auf der Seite des Thomas von Aquin wiederholt. Er gilt als derjenige, der die aristotelische Philosophie mit der Theologie des Mittelalters versöhnt hat. Als sein dickes Buch ins Dunkel fällt, denkt Thomas sofort, dass es sich nur um die verloren gegangene Komödientheorie des Aristoteles handeln kann. Später dann fällt Licht ins Dunkel. Das Buch ist leer. Im Kern geht es um die Frage, ob das Leben jetzt oder später stattfindet. Ob sich mit dem Jenseits etwas verbindet, worauf es sich zu warten lohnt. Dem Auferstehungsglauben des Thomas von Aquin setzt Stan Laurel eine irdische Erlösung durch Gelächter entgegen.
Ich hample hier herum auf Erden, Marionette der Sinnlosigkeit. Ich stehe auf, ich ziehe mich an, ich esse, ich schlafe, ich arbeite, ich treffe Menschen, ich verstricke mich, ich atme, ich liebe, ich pisse, ich sterbe. Im Gegensatz zu Ihnen, Thomas, finde ich keinen höheren Sinn im Leben. Und deshalb lache ich.
Markus Orts gelingt es in diesem Roman, solche Thesen herauszuarbeiten, ohne dass die Leichtigkeit verloren ginge. Ein heiterer Optimismus führt Regie. Viel ist die Rede vom Film, besonders von der Kunst des Lachens.
Zum Glück widersteht der Autor der Versuchung, allzu viele Stan-and-Ollie-Slapsticks aufzurufen. Komik entsteht meistens durch Missverständnisse, die dem Zeitsprung geschuldet sind.
»Wie lautet Ihr Name?«, fragte Stanley. »Thomas«, sagte der andere. »Eigentlich Tommaso.« »Tommaso? Aus Italien? Daher Ihr Akzent. Zum Glück sprechen Sie, naja, Englisch. Ich habe vielfältige Briefpartner, auch in England. Und in Amerika? Was ist Amerika?« »Das sage ich auch immer«, lächelt Stanley. »Was ist Amerika schon gegenüber dem britischen Empire?« Der andere schwieg.
Gespielt wird auch, unter anderem die titelgebende Picknickszene, und diese bleibt im Dunkeln. Das Dunkel, welches die beiden Protagonisten umgibt, ist ein physisches und ein metaphysisches Dunkel. Es bietet sich als materielle Begrenzung dar, aber eben auch als Raum, in dem die letzten Fragen nach einer Antwort verlangen. Aus dem Gespräch der so gegensätzlichen Protagonisten entsteht im Laufe des Romans nicht nur Komik, sondern auch Erkenntnis.
Und jetzt geschah Eigenartiges. Thomas sprach über den Menschen im Angesicht des Todes, über das Wesen des Menschen. Er sprach in kurzen, sanften Sätzen, doch klangen seine Worte in Stanleys Ohren fast wie Musik, auch oder gerade, weil er nicht alles verstand. Geistseele. Dieses Wort, das Thomas an den Anfang stellte, Geistseele, schwebte über allem anderen. Stanley hatte dieses Wort noch nie in seinem Leben gehört, doch wusste er gleich, was Thomas damit meinte.
Je länger die beiden in ihrem Tunnellabyrinth unterwegs sind, umso schärfer werden die Konturen des Thomas von Aquin. Er kommt zu sprechen auf den Teil seiner Lehre, der heute wieder von großem Interesse ist. Auf die Bedeutung der Sinne für das Leben und für die menschliche Erkenntnis, wozu ausdrücklich auch Sexualität und der Genuss gehören. Zugleich gesteht er, dass er selbst im Alter von 5 Jahren, als seine Familie ihn in ein Kloster gab, das Lachen verlernt habe. Ob diese Charakterstrenge des Thomas von Aquin verbürgt ist, soll hier nicht geklärt werden. Was man sicher über das Leben des großen Theologen weiß, ist, dass er kurz vor seinem Lebensende, am Nikolaustag des Jahres 1273, eine spirituelle Erfahrung hatte.
Alles, was ich geschrieben habe, kommt mir vor wie Stroh im Vergleich zu dem, was ich gesehen habe,
ließ er seinen Sekretär Reginald von Piperno wissen. Danach schrieb Thomas von Aquin keine Zeile mehr und er schwieg bis zu seinem Tod im Jahr 1274 über das, was in der Nachwelt als Gottesbegegnung ausgelegt wurde. Markus Orts Roman macht aus dieser Erfahrung einen dramaturgischen Kippmoment. Er entlässt Stan Laurel in ein filmisches Dunkel, während Thomas von Aquin am letzten Wintertag seines Lebens in die Schneehelle hinaustritt. Er wirft sich zu Boden, wedelt mit Armen und Beinen, hinterlässt einen Schneeengel und er lacht, wie er zuletzt als Kind gelacht hat. Vielleicht hat der große Philosoph statt dem Angesicht Gottes ja wirklich einen Blick in die Zukunft und auf Stan Laurel erhascht. Wer weiß. Sicher ist, dass mit Picknick im Dunkeln ein unterhaltsamer und fein gearbeiteter Roman entstanden ist. Einer, der sich nicht scheut, große Fragen zu stellen und Antworten zu finden.
Tanja Lieske über Markus Orts Picknick im Dunkeln, erschienen im Karl-Hanser-Verlag München. Und wie Sie an die Romane dieser Sendung kommen, fragen Sie sich jetzt vielleicht, oder wie Sie an Lesestoff überhaupt kommen. Gestern haben Bund und Länder immerhin beschlossen, dass Teile des Einzelhandels ihre Geschäfte für den Publikumsverkehr schließen müssen. Das betrifft natürlich auch Buchhandlungen. Allerdings sind Lieferdienste bei Wahrung hygienischer Standards von der Schließung unberührt. Und auch viele kleine und unabhängige Buchhandlungen liefern ihren KundInnen weiterhin Bücher nach Hause. Nur eine Abholung der Ware in der Buchhandlung sei nicht erlaubt, das betonte heute noch einmal die Rechtsabteilung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Realdystopisch geht es bei Forschung aktuell weiter mit einer drohenden Heuschreckenplage in Ostafrika. Lassen Sie sich also auch weiterhin fiktional trösten. Rät zum Abschied, Miriam C.